Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
Mit Constanze Alvarez. Herzlich willkommen. Heute geht's um die neue EU-Asylreform. Das EU-Parlament hat sie diese Woche gebilligt. Wie geht's jetzt weiter? Außerdem schauen wir nach Griechenland. Auf der Insel Lesbos macht sich die neue EU-Migrationspolitik jetzt schon bemerkbar, mit dem Bau eines riesigen Containerlagers. Wir sprechen mit Arif Haideri vom Migrationsbeirat München über seinen Umgang mit Hass im Netz und empfehlen den Roman James, die Geschichte von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, neu erzählt aus einer außergewöhnlichen Perspektive. Doch erstmal geht's um die EU-Asylreform. Das EU-Parlament hat den umstrittenen Pakt diese Woche endgültig gebilligt. Vergangenen Mittwoch stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten in Brüssel für alle 10 Gesetzesvorschläge. Nach einem jahrelangen Streit gibt's jetzt also eine EU-weite gemeinsame Asylpolitik. Was sind jetzt die nächsten Schritte und welche Reaktionen gibt's auf den Beschluss? Mehr darüber von Katrin Schmidt.
Einigung nach mehr als 8 Jahren Verhandlungen und ein Regelwerk auf mehr als 1000 Seiten, das Migration nach Europa besser steuern und begrenzen soll. Allein diese Rahmendaten sorgen für große Erleichterungen in Brüssel und vielen europäischen Hauptstädten. In Hauptankunftsländern der Geflüchteten wie etwa Italien und Griechenland ist die Rede von einer historischen Entscheidung. Die neuen Asylregeln seien der bestmögliche Kompromiss, heißt es aus Rom. Um die Länder an den Außengrenzen zu entlasten, enthält der Asylpakt einen Solidaritätsmechanismus, nachdem anerkannte Asylbewerber innerhalb der EU verteilt werden. Er werde sein Land vor dieser Umverteilung schützen, lässt jedoch zum Beispiel der polnische, eigentlich proeuropäische Regierungschef Tusk verlauten. Bundeskanzler Scholz zeigt sich zufrieden und spricht von einem historischen, unverzichtbaren Schritt. Europa bekomme damit verbindliche Regeln mit Humanität und Ordnung, sagt Bundesaußenministerin Baerbock. Vor allem ihre grünen Parteikollegen im Europaparlament hatten sich gegen weite Teile der Reform gestellt. Europa verrate seine Werte, so ihre Einschätzung. Etwa mit Blick darauf, dass künftig auch Familien mit Kindern an Lagern an den EU-Außengrenzen für ein schnelles Asylverfahren festgehalten und gegebenenfalls direkt abgeschoben werden sollen. Entscheidend sei in vielen Punkten nun die Umsetzung, betonen sowohl Befürworter wie auch Kritiker der neuen Asylregeln. Die kann nach der Abstimmung gestern quasi von heute an beginnen. Denn noch vor den Europawahlen Anfang Juni soll der Asylpakt offiziell in Kraft treten. Bis alle Regelungen greifen und etwa auch Personal und Infrastruktur für die Grenzlager bereit sind, können bis zu 2 Jahre vergehen. Im Frühjahr 2026 dann soll die Asylreform vollständig greifen.
In 2 Jahren, das hört sich erstmal nach einer langen Zeit an. Tatsache ist, dass an den EU-Außengrenzen schon jetzt an der Umsetzung der geplanten Regelungen gearbeitet wird. Beispielsweise auf Lesbos. Dort entsteht gerade ein Containerlager, mitten im Wald, in aller Abgeschiedenheit. Hier soll dann künftig schnell entschieden werden, abschieben oder Chance auf Asyl. Moritz Pompel hat das Lager besucht.
Wer das neue Aufnahmelager auf der Insel Lesbos erreichen will, der muss motorisiert sein. Von der Inselhauptstadt Mytilini geht es in die Berge, mitten in den Wald. Nach einer halben Stunde zweigt von der Teerstraße eine Schotterpiste ab, Richtung Müllkippe. Dahinter, von Sicherheitspersonal bewacht, entsteht, gut versteckt, gerade das, was bald das europäische Flüchtlingsproblem mitlösen soll. Ein riesiges Containerdorf, hinter doppeltem Stacheldraht. Ein Closed Controlled Access Center, ein geschlossenes Lager. Lefteris Papayannakis vom griechischen Flüchtlingsrat sagt dazu: Die grundsätzliche Politik der Regierung ist es, die Camps möglichst weit weg von der einheimischen Bevölkerung zu bauen. Gemäß dem Motto, was du nicht siehst, das belastet dich nicht. Der Zugang ist beschränkt und auch die Möglichkeiten, sich von dort wegzubewegen. Nichtregierungsorganisationen bemängeln, dass die Arbeit für sie teils schwieriger geworden sei. Das liegt daran, dass nicht mehr jeder in die Camps hinein darf. Am Eingang eine Sicherheitsschleuse, ähnlich wie am Flughafen, mit Röntgengerät, Wachpersonal und Kameras. Bewohner müssen eine Chipkarte an einen Laser halten und die Schranke zusätzlich mit einem Fingerscan freigeben. Griechenlands Regierung hat die Camps dagegen immer wieder als großen Fortschritt gepriesen. Auf 5 griechischen Inseln sind sie fertig oder noch in Bau. Es ist alles wohlgeordnet, kein Vergleich mehr zu Moria, dem 2020 abgebrannten Zeltlager auf Lesbos. Griechenlands Migrationsminister Dimitris Kaididis sagt jetzt: Wir sind stolz auf Griechenland. Wir haben ein nationales System geschaffen, um Asylsuchende zu registrieren und aufzunehmen. Natürlich gibt es auch Verbesserungsbedarf, zum Beispiel, dass auf den Inseln nicht genügend Ärzte vorhanden sind. Aber insgesamt haben wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein beispielhaftes System geschaffen. Dafür, dass wir hier an der Front sind. Die EU hat Griechenland mit insgesamt fast 280 Millionen Euro für die Camps unterstützt. Zuletzt hat es Berichte darüber gegeben, dass einzelne der neuen Camps überfüllt gewesen seien. Aber derzeit sind sie nur zu zwei Dritteln ausgelastet. Die Regierung nennt ihre Flüchtlingspolitik hart, aber fair und verbucht es als ihren Erfolg, dass derzeit relativ wenige Flüchtlinge in Griechenland ankommen. Wer es bis ins Camp geschafft hat, der fühlt sich in der Regel erstmal sicher. Etwa Selma aus dem Sudan. Wie viele Geflüchtete berichtet sie uns davon, dass sie die gefährliche Überfahrt aus der Türkei mehrfach versuchen musste, weil die griechische Küstenwache sie zurückgestoßen hätte. Einmal sind wir hierher nach Griechenland gekommen und die Polizei hat uns geschnappt. Sie haben uns alles weggenommen. Und dann sind wir 6 Stunden lang auf dem Wasser gewesen. Das Boot hat so geschwankt. Dann ist eine andere Polizei gekommen, die uns geholfen hat und sie hat uns wieder in die Türkei gebracht. Illegale Pushbacks. Griechenlands Regierung hat immer wieder betont, daran beteilige man sich nicht. Gleichzeitig sprechen sehr viele Indizien genau dafür, dass Griechenlands Küstenwache Geflüchtete zurück in die Türkei drängt. Der letzte Fall liegt laut Homepage der türkischen Küstenwache nur wenige Tage zurück, 4. April. 14 Migranten an Bord eines Schlauchboots seien, Zitat, durch griechischen Beistand zurück in türkisches Hoheitsgewässer gedrängt und dann von der türkischen Küstenwache gerettet worden.
Moritz Pompel über die Situation von Geflüchteten in Griechenland. Und von den EU-Außengrenzen schauen wir nach Deutschland. Diese Woche hat der Bundestag über die polizeiliche Kriminalstatistik für 2023 debattiert. Demnach ist die Anzahl der Straf- und Gewalttaten in Deutschland gestiegen. Mit knapp 6 Millionen Straftaten hat die Polizei den höchsten Stand seit 2016 registriert. Dabei hat sich die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen um 17,8% erhöht. Diese Zahlen haben eine hitzige Debatte ausgelöst. Viele Politiker fordern nun mehr Abschiebungen und mehr Zurückweisungen von Migranten an der Staatsgrenze. Die Sachlage ist jedoch komplex und hat viele Faktoren, findet Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems. Er sieht in seinem Kommentar keinen Anlass für Pauschalverurteilungen.
Die polizeiliche Kriminalstatistik war noch nicht mal offiziell veröffentlicht. Da war für viele schon klar, die Ausländerkriminalität explodiert und gefährdet Leib und Leben der Deutschen, so der Tenor vieler Medien. Aber diese Statistik ist keine 5-Minuten-Terrine, die zack-zack klare Ergebnisse und klare Handlungsanweisungen mitbringt. Sie bildet ein kompliziertes Problem ab, bei dem man sich schmerzhafte Fragen stellen und Zeit für die Analyse nehmen muss. Denn es gibt eine Reihe von Fallstricken, die beachtet werden sollten, bevor ein Urteil gefällt wird. Fallstrick 1. Nicht jeder ausländische Tatverdächtige ist tatsächlich auch ein Täter. Bis ein Urteil gesprochen wurde, gilt also die Unschuldsvermutung. Und bei den aktuellen Zahlen geht es vor allem um Verdächtige. Studien legen außerdem nahe, dass ausländisch gelesene Menschen häufiger angezeigt werden als deutsch gelesene. Je fremder ein Täter wirkt, desto wahrscheinlicher ist es, dass er auch angezeigt wird. Fallstrick 2. Die Zahl der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass ist deutlich gestiegen. Es gibt aber auch mehr Ausländer in Deutschland. Es ist nur folgerichtig, dass wenn ihr Anteil an der Bevölkerung wächst, auch ihr Anteil an den Straftätern wächst. Bereinigt man die Zahlen nur um diesen grundlegenden Fakt, kommt man zu einem ganz anderen Schluss. Kriminalität von Ausländern steigt weniger stark an als die Kriminalität von Deutschen. Fallstrick 3. Nichtdeutsche sind überproportional in den Kriminalitätsstatistiken vertreten. Das ist ein Fakt. Sie sind aber eben nicht nur Ausländer, sondern vielleicht selbst Opfer von Gewalt in ihrer Heimat oder auf der Flucht gewesen. Teils traumatisiert und oft Männer. Denn auch das ist ein Fakt. Knapp 3/4 der Tatverdächtigen aus der Kriminalstatistik sind Männer. Auch das hätte eine Schlagzeile und ein Anlass für eine nationale Debatte sein können. Stattdessen wird aber lieber auf die diffuse Gruppe der Fremden gezeigt. Das ist unsauber. Was macht man also mit dieser Kriminalstatistik? Ernst nehmen, das ist klar. Der Anstieg der Straftaten, vor allem der Gewaltdelikte und der hohe Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen sind Anlass zur Sorge. Allerdings sollte man seriös bleiben und ein so komplexes gesellschaftliches Phänomen wie Kriminalität nicht mit der einzeiligen Antwort, die Ausländer waren's, abspeisen. In diesem Kontext ist es natürlich legitim zu fordern, dass Migration geordnet ablaufen muss. Dass wer kriminell ist und abgeschoben gehört, auch abgeschoben wird. Und dass das Integrationssystem so aufgestellt wird, dass es seine Aufgabe auch bewältigen kann. Das ist auch im Sinne der Menschen, die hierher kommen. Nur wenn ihnen ein ordentliches Integrationsangebot gemacht wird, Aufmerksamkeit, Platz und Ressourcen gewidmet werden, wird man ihrem Anspruch gerecht und verhindert, dass sie kriminell werden.
Wir haben es gerade gehört, der Ton gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte wird rauer. Paradoxerweise trifft es auch jene, die gut integriert sind, sich hier zu Hause fühlen und seit Jahren ihren Beitrag zur Gemeinschaft leisten. Dazu gehört Arif Haidari. Der junge Afghane lebt seit etwa 9 Jahren in Deutschland und engagiert sich ehrenamtlich, unter anderem beim Migrationsbeirat München. Seitdem er sich in der Öffentlichkeit für Geflüchtete einsetzt, ist er zur Zielscheibe von Hassnachrichten geworden. Wie geht Arif Haidari damit um? Das hat Paula Hansel ihn gefragt.
Deutschland ist mein zweites Heimatland. In meine Brust schlägt 2 Herzen, eine für Deutschland und eine für Afghanistan.
Arif Haidari ist eigentlich glücklich in Deutschland. Doch jetzt gerade fühle er sich so fremd wie lange nicht mehr, erzählt er und schaut dabei enttäuscht auf den Papierstapel, der vor ihm liegt. Alles Auszüge der Hassnachrichten, die Arif derzeit täglich erreichen.
Das ist ein Teil von diesen E-Mails, was ich erhalte. Meistens da drauf steht, dass ich zurück nach Afghanistan gehe und mich verpisse. Und viele andere, dass ich auch auf keinen Fall auf meinen Mund nehmen will, weil es sehr, sehr negativ und menschenfeindliche und rassistische Kommentare sind.
Mit 15 Jahren verlässt Arif 2015 gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder sein Heimatland Afghanistan. Er lebt zunächst in einer notdürftigen Flüchtlingsunterkunft in einer alten Industriehalle mit einer Toilette für über 100 Menschen, unweit des Münchner Hauptbahnhofs. Damals beschließt Arif, er möchte etwas verändern. Noch im selben Jahr seiner Ankunft in Deutschland beginnt Arif, sich für Geflüchtete einzusetzen. Er spricht auf Demonstrationen, organisiert Selbstverteidigungskurse, engagiert sich ehrenamtlich bei zahlreichen Projekten, wird Vorstandsmitglied des Münchner Migrationsbeirats und bekommt dadurch in den letzten Jahren immer mehr Medienauftritte. Zuletzt bei Zeit Online und der Talkshow Hart aber fair, wo er sich kritisch gegenüber der Drittstaatenlösung für Asylsuchende äußert und zu Bezahlkarten für Geflüchtete.
Botschaften sind zum Beispiel oft in Berlin, da muss man von München bis hier reisen. Das ist auch extra Belastung für die Kommunen. Das heißt, wenn ich die bezahlbare Karte habe, das gilt nur in Bayern zum Beispiel, und wenn ich nach Berlin komme, dann muss ich extra dann irgendwie in eine Behörde gehen und das freischalten, dass ich dann nach Berlin komme.
Schon nach dem Text für die Zeit bekommt er unerwartet viele Hassnachrichten. Und weil sein privater Account verlinkt ist, erreichen ihn diese auch direkt. Nach dem Auftritt bei Hart aber fair kriegt er nicht nur Nachrichten, sondern andere schneiden auch YouTube-Videos über ihn zusammen, die ihn als linksradikal bezeichnen und lächerlich machen. Ein Thema der Videos sind Arifs Ringe, die ihn angeblich als reichen Betrüger entlarven würden.
Wenn ein Flüchtling meint, dass er nicht wegen des Geldes nach Deutschland gekommen ist, während er 3 dicke Ringe an den Fingern und eine teure Uhr am Armgelenk trägt und absolut gegen die Bezahlkarte ist, hat es schon eine gewisse Ironie.
Über die Sache mit den Ringen kann Arif nur lachen. Die sehen zwar schön aus, kosten aber in Afghanistan maximal 10 Euro, erzählt er. Obwohl Arif über manche Nachrichten schmunzeln kann, verletzen ihn die Anschuldigungen doch. Und zwar vor allem dann, wenn es nicht nur um ihn geht, sondern um Menschen aus seinem Umfeld. Wie zum Beispiel auf der Seite Journalistenwatch, die viele zu den einflussreichsten Medien der neuen Rechten zählen und die 2019 ihre Gemeinnützigkeit aberkannt bekommen hat. Die Seite schließt aus der Tatsache, dass der europäische Karate-Vizemeister Arif auch Selbstverteidigungskurse für Geflüchtete anbietet, die Folgerung, er rufe, Zitat, das mehrheitlich jung und muslimisch und deshalb bis unter die Hutschnur mit Testosteron vollgestopfte Migranten her, dazu auf, Selbstverteidigung zu erlernen.
Das Einzige, was es mir sehr krass verletzt hat, dass die Website die TeilnehmerInnen von meinem Selbstverteidigungskurs auch beleidigt, und das war für mich nur gut.
Der Münchner Migrationsbeirat hat nun eine Pressekonferenz einberufen, um Solidarität mit ihrem jetzt wohl leider berühmtesten Mitglied zu zeigen. Die Gefahr solcher Hetzkampagnen ist währenddessen deutlich zu spüren. 2 Polizisten sind vor Ort und sichern den Raum. Einige Menschen sind gekommen, um Arif zu unterstützen. Die Vorsitzende des Migrationsbeirats, Dimitrina Lang, befürchtet auch für die Zukunft des Beirats schwerwiegende Folgen. Denn viele der MigrantInnen würden sich durch Angst vor Hetze, wie sie Arif gerade erlebt, gar nicht mehr politisch beteiligen wollen.
Eine Wählerschaft, die oft von politischen Strukturen flieht und gar nicht mit Politik zu tun haben möchte. Die zu überzeugen, dass es ein Beirat sich dafür einsetzt, für ihre Rechte und für ihre Interessen hier, ist erstmal sehr viel Überzeugungsarbeit gefragt.
Arif allerdings will auch in Zukunft genauso weitermachen wie bisher.
Ich werde auf keinen Fall bereuen und ich werde dann immer noch weiter kämpfen und ich werde auf jeden Fall in jeder Podiumsdiskussion oder so wie möglich einfach anwesend sein.
Arif lässt sich nicht unterkriegen, wie es sich eben für einen europäischen Vizemeister in Karate gehört.
Weitermachen oder aufhören. Paula Hansel über den Umgang mit Hass im Netz. Und damit kommen wir zu den Kulturtipps der Woche. Katrin Rajkowski gibt Einblicke in das Programm der türkischen Filmtage in München und empfiehlt den Roman James von Percival Everett.
Diese weißen Jungs, Huck und Tom, beobachteten mich. Sie spielten immer irgendein Fantasiespiel, in dem ich entweder ein Schurke oder ein Opfer war. Auf jeden Fall aber ihr Spielzeug.
Percival Everett wagt sich in seinem neuen Roman James an einen Klassiker der US-amerikanischen Literatur von 1876 und erzählt die Geschichten von Tom Sawyer und Huckleberry Finn aus der Perspektive des schwarzen Sklavenjungen Jim. Jim, der in Die Abenteuer des Huckleberry Finn mit Huck eine abenteuerliche Flucht auf dem Mississippi zurücklegt, heißt hier mit vollem Namen James. Zeigt seine Persönlichkeit und entpuppt sich als kluger, sprachgewandter Strippenzieher. Eine Szene, bei der Huck und Tom nachts im Garten auf Jim treffen, klingt im Original bei Mark Twain so.
Wir konnten ihn ganz gut sehen, weil das Licht gerade hinter ihm stand. Er steht auf, streckt den Kopf heraus, horcht eine Minute lang und sagt dann, wirst da? Dann horcht er wieder und da, jetzt schleicht er sich auf den Zehenspitzen hinaus und steht gerade zwischen uns. Ich hätte ihn zwicken können, wenn ich gewollt hätte.
Die gleiche Szene reflektiert Percival Everetts Figur James so.
Es lohnt sich immer, Weißen zu geben, was sie wollen. Deshalb trat ich in den Garten und rief in die Nacht hinaus, wer ist denn das da draußen im Dunkeln? Sie rumorten unbeholfen herum, kicherten. Die beiden könnten sich nicht mal an einen Blinden und Tauben anschleichen, während eine Blaskapelle spielt.
Auch bei Everett brechen Huckleberry Finn und James zu einer fluchtartigen Reise auf. Nur ist diese Reise für James viel gefährlicher, weil er nicht gesehen werden darf, alleine, ungefesselt in der Öffentlichkeit. James trägt grausame Bilder von Lynchmorden an Schwarzen im Kopf herum und muss um einiges gewitzter sein als Huckleberry Finn, um zu überleben. Ein brillant geschriebenes Abenteuer, das nur anfangs etwas konstruiert wirkt. Ein Perspektivwechsel, der sich nicht in Klischees erschöpft. Der Roman James des US-amerikanischen Schriftstellers und Englischprofessors Percival Everett ist bei Hansa erschienen und kostet 26 Euro als Hardcover und 19,99 als E-Book. Viele Dinge sind in der Geschichte passiert, von denen wir nichts wissen, sagt einer der Protagonisten im Dokumentarfilm Rodaküsü Araken des türkischen Regisseurs Kerem Suyilmaz. 2016 findet die Familie des Regisseurs bei Renovierungsarbeiten in einem Dorf bei Istanbul den Grabstein der jungen Griechin Chrysola und Suyilmaz macht sich auf die Suche nach der Familie der Toten. Chrysolas Familie hatte das Grab der 1887 Verstorbenen zurücklassen müssen, als sie im Rahmen des Bevölkerungsaustausches oder der Zwangsumsiedlungen nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Griechenland und der Türkei nach Griechenland gehen musste.
Bizim köyde hata etti. Sen mezarlık bu. Bozulur mu?
Searching for Rodakis ist ein farbenprächtiger, anrührender Dokumentarfilm, der die Geschichte einer sechsjährigen Spurensuche erzählt und mit einer besonderen Begegnung in Thessaloniki endet. Zu sehen am kommenden Samstag im Gasteig HP8 im Rahmen der 35. türkischen Filmtage, die am 17. April in München starten. Nachdem das 30-jährige Jubiläum Corona zum Opfer fiel, wird in diesem Jahr das 35-jährige Jubiläum groß begangen. Aileen Romey, ehrenamtliches Mitglied des Vereins Cinema Türk, freut sich besonders darauf,
dass wir zum ersten Mal in der Geschichte unseres Vereines einen Ehrenpreis verleihen werden. Und zwar werden wir diesen verleihen an eine türkische Ikone, die wirklich ihresgleichen sucht. Und zwar wird Müjde Ar für ihren Film Shalvar Davası mit dem Ehrenpreis geehrt, weil gleichzeitig dieses Jahr ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum ist. Inhaltlich sehen wir in dem Film eine Protagonistin, die nach mehreren Jahren Abwesenheit in das Dorf zurückkehrt, in dem sie aufgewachsen ist und mit den Verhältnissen dort, die sich seit ihrer Rückkehr oder beziehungsweise seit ihrer Abwesenheit nicht so sehr verändert zu sein scheinen, ziemlich unzufrieden ist. Eine Ebene tiefer sehen wir aber eine Frau oder eine Protagonistin, die es schafft, allein durch ihren Willen ein ganzes Dorf aufzuwiegeln und für eine große Veränderung in dem Dorf zu sorgen. Das wiederum war auch Müjde Ar stets in ihrer Arbeit wichtig, weil sie immer wieder in ihrer Arbeit starke Frauenrollen gespielt hat, auch bereits zu Zeiten, wo dies in der Türkei überhaupt nicht normal war und somit auch ganz neue Standards gesetzt hat. Also mittlerweile sind ihre Filme so bekannt und so ein großer Kult daraus entstanden, dass mittlerweile der Name reicht und viele bereits wissen, welcher Film es ist und auch daraus einzelne Zitate hervorheben können.
Um starke Frauen geht es auch im Film Cam Perde, Glass Curtain, der am 20.04. im Royal Filmpalast mit deutschen Untertiteln gezeigt wird. Die Protagonistin Nesrin hat einen 4-jährigen Sohn von einem übergriffigen Mann und versucht, sich von diesem Mann zu lösen. Gleichzeitig aber hat sie eine neue Beziehung zu einem Mann, der auch ihr Kollege ist.
Was ich aber sehr spannend finde an dem Film ist, dass wir diesen Spagat von dieser Protagonistin sehen, die eben versucht, dieses moderne Leben, das sie sich eigentlich für sich und ihren Sohn wünscht, hinzukriegen mit diesen ganzen gesellschaftlichen Normen und diesem Druck, der da immer wieder deutlich wird. Und ich finde, dass sie das sehr, sehr gut macht und dass der Film das auch nicht auf diese super klassische Weise macht, sondern da wirklich versucht, einen ruhigen, neuen, aber guten Weg zu gehen.
Ungewöhnliches Arthouse-Kino mit 9 Spiel-, 8 Dokumentar- und 10 Kurzfilmen von engagierten Filmschaffenden aus der Türkei an 2 verschiedenen Spielorten. Im Royal Filmpalast am Goetheplatz und im Gasteig HP8 in Sendling. Die türkischen Filmtage in München finden von 17. bis 21. April statt.
Das waren die Kulturtipps von Katrin Rajkowski und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und einen schönen Sonntag wünscht Constanze Alvarez.